Wer nach Wegen zum Klimaschutz sucht, findet sie unter anderem über Ecosia. Und das im ganz buchstäblichen Sinne. Denn die Gewinne der Suchmaschine mit Sitz in Berlin werden ausschließlich für Baumpflanzungen und damit zum Einfangen des Klimagases Kohlendioxid genutzt. Gründer Christian Kroll ist heute in den Sustainable Brand Stories zu Gast. Er wird uns erzählen, wie er nach seinem BWL-Studium auf die Idee zur Such- bzw. Geldmaschine gekommen ist, wie er Ecosia aus dem Stand heraus bekannt und zu Europas erfolgreichster Google-Alternative gemacht hat. Noch liegt der Marktanteil von Ecosia hierzulande lediglich bei einem bescheidenen Prozent. Im Prinzip bedeutet das aber, dass 5 Millionen Menschen pro Woche die alternative Suchmaschine nutzen, 100 Millionen Suchanfragen pro Woche generieren und einen Jahresumsatz von 38 Millionen Euro. Zusammen mit Partnerorganisationen hat Ecosia davon bislang mehr als 170 Millionen Bäume in aller Welt pflanzen lassen. Ecosia ist also eine echte Graswurzelbewegung. Und wie man so etwas startet, wie man ein überzeugendes Narrativ entwickelt und wie man hunderttausende Menschen zu quasi unbezahlten Markenbotschaftern macht, werden wir gleich von Christian Kroll erfahren.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Herzlich willkommen, Christian.
Hallo, danke für die Einladung.
Christian, du hast 2009 ein Unternehmen gegründet mit dem einzigen Ziel, Geld für den Klimaschutz zu generieren, und zwar über Baumpflanzung. Wie viele Bäume habt ihr bisher gepflanzt? Was ist da der aktuelle Stand?
Ja, also wir sind jetzt, glaube ich, bei etwa 170 Millionen und etwa jede Sekunde kommt ein Baum hinzu. Also vielleicht, wenn das veröffentlicht wird, sind es sogar schon eine Million mehr oder so.
Nun habe ich, kann mir schon eine Million schwer vorstellen, 170 Millionen noch schwerer, wenn diese 170 Millionen in einem Wald stehen würden. Wie groß wäre der so ungefähr? Hast du dann irgendwie einen größten Vergleich?
Also ich fahre, wenn ich zum Büro fahre, morgens durch den Tiergarten, und der Tiergarten hat meines Wissens, in Berlin der Tiergarten, der hat meines Wissens nach etwa 200.000 Bäume. Also jetzt könnte man sagen, ein Vielfaches, ein Hundertfaches vom Tiergarten. Allerdings muss man auch sagen, dass im Tiergarten natürlich die Bäume schon sehr groß gewachsen sind. Viele von unseren Bäumen sind noch ein bisschen kleiner. Aber ja, es ist eine Menge. Also das eine größere Stadt könnte man damit schon vollpflanzen mit dieser Anzahl an Bäumen.
Wie kommt es jetzt zu den Bäumen? Kannst du kurz mal die Systematik erklären? Also ich stelle als meine Standard-Suchmaschine Ecosia.de ein oder gehe auf die Ecosia-Webseite und suche nach irgendeinem Begriff bei euch. Wie kommt da Geld zustande und wie werden daraus Bäume?
Ja, also prinzipiell funktioniert Ecosia eigentlich wie jede andere Suchmaschine, also wie Google zum Beispiel auch. Man bekommt bei einigen, also wenn man einen Suchbegriff eingibt, sieht man Suchergebnisse, und bei einigen der Suchergebnisse zeigen wir eben auch Werbeanzeigen mit daneben an, also kleine Textanzeigen, die sehr relevant sind, also oft nimmt man die gar nicht als Werbung wahr. Und wenn dann die Nutzerin oder der Nutzer auf die Werbung klickt, dann verdienen wir als Suchmaschine Geld, also genauso wie bei Google. Der große Unterschied ist dann allerdings, was du ja auch schon gesagt hast, wir verwenden 100% unserer Einnahmen oder unseres Gewinnes am Ende, um damit Baumpflanzprojekte zu unterstützen. Mhm. Und so kommen die 170 Millionen Bäume zusammen.
Wie viele Leute müssen denn klicken bei euch, um einen Baum zu finanzieren? Gibt es da so einen Durchschnittswert?
Im Durchschnitt sagen wir in Deutschland etwa 50 Suchen, bis ein Baum gepflanzt wird. Also man klickt ja jetzt nicht bei jeder Suchanfrage auf eine Werbung, aber da kommt einiges zusammen. Also Google ist ja nicht ohne Grund eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Es kommen viele kleine Beträge zusammen, aber dadurch, dass man teilweise hunderte Male, tausende Male im Monat sucht, läppert sich das am Ende.
Du hast schon erwähnt, Google, euer Wettbewerber, ist, ich glaube, vom Umsatz her ungefähr 8000 Mal so groß. Er ist auf 100 Millionen Computern weltweit vorinstalliert als Standardlösung und so bekannt, dass der Name zum Verb geworden ist, nämlich ich google mal schnell was. Ne? Also wenn man im Bild bleibt, ihr seid kein David, der gegen Goliath antritt, sondern würde ich so mal sagen, eine Ameise unter der Sandale von David, die gegen Goliath antritt. Wie wahnsinnig oder naiv muss man sein, um es dennoch zu versuchen?
Ja, also ich tatsächlich, was das Größenverhältnis angeht, stimmt das auf jeden Fall. Ich glaube ich, hatte damals einfach die Idee, dass ich sowas gerne hätte. Ich hätte gerne eine Suchmaschine, die alle Gewinne für Klimaprojekte gibt. Also warum nicht einfach mal machen und dann gucken, gucken, ob es jemand benutzt. Hätte ich damals gewusst, was da alles so für Hürden noch vor uns liegen. Ja, vielleicht hätte ich es trotzdem gemacht, aber also es ist tatsächlich nicht so einfach. Es ist ja nicht nur, dass Google diesen gigantischen Marktanteil hat, sondern Google besitzt ja auch noch alle Plattformen, die man braucht, um in den Suchmaschinenmarkt überhaupt reinzukommen. Also Google gehört Android, und Google gehört Chrome, Google gehört YouTube. All diese Plattformen sind für uns sehr wichtig, um Nutzer zu gewinnen. Und ein großes Problem ist natürlich auch, wie du auch sagtest, immer ist Google voreingestellt. Also das ist, wir müssen immer wieder Leute davon überzeugen, dass sie uns aktiv einstellen, und das ist nicht so einfach. Aber wir wachsen, wir haben jetzt viele Millionen Nutzer und sind inzwischen Europas größte Suchmaschine, was natürlich, also wir haben etwa 1% Marktanteil in den Ländern, in denen wir aktiv sind.
Ja,
genau. Mhm. Also die größte europäischstämmige Suchmaschine, bedeutet aber natürlich, dass Google 95%, 97% Marktanteil hat und wir noch nicht mal 1%. Aber immerhin, auch so kriegt man 170 Millionen Bäume zusammen.
Krass. Vielleicht ganz kurz, um das noch konkreter zu machen. Wie viele Menschen nutzen Ecosia etwa aktuell pro Woche und wie viele, oder ja, keine Ahnung, und wie viele Suchen habt ihr, laufen über euch?
Wir gehen davon aus, dass es also einige Millionen sind, irgendwas um die 5 Millionen herum, würde ich jetzt mal sagen, tatsächlich Menschen, die Ecosia als ihre Standardsuchmaschine eingerichtet haben.
Wie viele suchen?
Also insgesamt haben wir pro Woche etwa 100 Millionen Suchen. Also kommt eine ganze Menge zusammen, selbst von etwa 5 Millionen Menschen.
Also ihr seid im Vergleich zu dem Giganten da draußen, seid ihr verdammt klein, aber ihr habt wahnsinnig viel geschafft. Nicht nur 170 Millionen Bäume, sondern 1% Marktanteil immerhin. Das ist ja auch unser Thema bei diesem Podcast. Wir versuchen herauszufinden, wie nachhaltige Geschäftsmodelle Menschen erreichen und begeistern können. Unter anderem auch die, denen Nachhaltigkeit vielleicht erstmal egal ist, was ja die Mehrheit ist. Deswegen die Frage an dich nochmal kurz zurück. Du hast Ecosia 2009 nach deinem BWL-Studium gegründet. Dann bist du, glaube ich, auf Weltreise gegangen. Und warum dann eine Suchmaschine? Hättest du auch ein anderes Geschäftsmodell dir ausdenken können, das Klimaschutz generiert? Oder gab es da einen zwingenden Schritt?
Ja, also bei mir war, also ich während meiner Weltreise habe ich festgestellt, dass ich zum einen, also habe ich zum ersten Mal von der Klimakrise gehört und mich gefragt, warum hat mir das während der Uni keiner erzählt? Also so kam die Motivation, dass ich da was machen wollte in dem Bereich. Dann habe ich auch viele Menschen kennengelernt, die einfach härter gearbeitet haben als ich und auch eigentlich auch cleverer waren als ich, aber leider in einem Entwicklungsland geboren sind und somit nicht dieselben Chancen hatten wie ich. Also diese globale Ungerechtigkeit, die ist mir während dieser Reise, also ich wusste immer, dass es Länder gibt, die ärmer sind als Deutschland und so weiter, aber ich habe zum Beispiel ein halbes Jahr in Nepal gelebt, wenn man das wirklich mal für ein paar Monate miterlebt, dann wird das Teil des eigenen Bewusstseins irgendwie. Und so kam die Motivation, nicht nur was gegen Klimawandel zu tun, sondern auch Menschen zu helfen in Entwicklungsländern, dass sie sich eine bessere Zukunft aufbauen können. Und so bin ich letztendlich bei Baumpflanzprojekten gelandet. Und jetzt aber die Frage, warum eine Suchmaschine? Ich hatte, bevor ich meine Weltreise gemacht habe, hatte ich so ein kleines Internetprojekt. Das war so ein Finanzdienstleister-Vergleich, also so ein Finanzcheck oder sowas in ganz einfach. Und das hat gut funktioniert. Das hat mir unter anderem meine Reise finanziert. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass ich mehr als 50% des Umsatzes direkt an Google abdrücken muss, um Nutzer auf die Webseite zu bekommen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Google scheint ein sehr cleveres Geschäftsmodell zu haben. Warum nutzt man dieses Geschäftsmodell nicht, um wirklich Gutes damit zu tun? So kam dann die Idee, eine Suchmaschine zu haben, die Bäume pflanzt. Und das hat sich, würde fast sagen, als Glücksgriff rausgestellt. Also das war jetzt nicht irgendwie nach Monaten, jahrelanger Analyse oder sowas, sondern einfach ein Bauchgefühl. Ich dachte, das könnte was sein, was die Welt braucht. Und so ist das mehr oder weniger entstanden.
Okay, damit hattest du sozusagen eine Geschäftsidee, du hattest auch dann irgendwann eine Struktur wahrscheinlich, damit war es aber ja nur Christian Kroll und seine drei Freunde, die es kannten. Wie kommt man von Christian und seine drei Freunde auf mehrere Millionen Nutzer pro Woche?
Ja, also am Anfang war das tatsächlich, ich habe jedem geschrieben, den ich kannte, auch irgendwie, wenn ich von irgendeinem Journalisten eine E-Mail-Adresse gefunden habe im Internet, dann hey, hier, schreib doch mal über uns, so, also mehr oder weniger Klingelputzen. Und tatsächlich, also auch jeder, der, ich brauchte ja auch Leute, die programmieren konnten und solche Sachen, also jeder, der nicht schnell genug weglaufen konnte, musste mithelfen irgendwie so in den ersten Jahren. Also wir hatten ja noch relativ wenig Umsatz. Und so, also die ersten 3-4 Jahre war das eher ein Hobbyprojekt, würde ich sagen. Das war jetzt nichts, wovon ich mir ein Gehalt zahlen konnte oder sowas.
Wie hast du es finanziert?
Ich habe damals war Berlin noch günstig. Ich habe in einer Berliner WG gelebt und ich bin relativ sparsam, habe jetzt irgendwie nicht viel Geld ausgegeben und wie gesagt, hatte noch ein bisschen von meinem vorherigen Projekt auf dem Konto. Und so war das möglich. Vielleicht hätte man sich schneller bewegen können, hätten wir Geld eingesammelt, aber gleichzeitig haben wir, also dadurch, dass ich das alles selber finanziert habe, haben wir jetzt diese Unabhängigkeit, dass wir eben keine Investoren haben, die sagen, ihr müsst jetzt irgendwie Dividende abdrücken oder sowas. Aber es war jetzt, also die ersten 3-4 Jahre waren jetzt auch nicht unbedingt so, dass es, es war
wahnsinnig viel
teilweise entbehrlich. Ja.
Okay. Aber gut, Schritt 1. Ich würde gerne darauf kommen, wie man es schafft, sozusagen eine breitenwirkende Reichweite zu erzielen, weil es dein Ziel wäre ja nicht, nehme ich mal an, ein gutes Modell zu haben, sondern tatsächlich einen Impact zu haben. Und den habt ihr ja jedes Jahr. Wie kommt man auf diese mehrere Millionen Nutzer pro Jahr? Und du bist mittlerweile nicht mehr Einzelkämpfer und nicht mehr in der WG, sondern du hast irgendwie ungefähr 100 Mitarbeitende, KollegInnen, die unter anderem an Programmierung, Marketing und so weiter arbeiten. Wie schafft man das?
Ja, also ich glaube, die ersten Jahre waren tatsächlich sehr wichtig, um einfach ein gutes Fundament zu legen. Also wir haben zum Beispiel, wenn die Nutzerinnen und Nutzer am Anfang gefragt haben, stimmt das denn wirklich, dass ihr Bäume pflanzt, dann haben wir halt dafür gesorgt, dass die Transparenz besser ist, dass man sieht, wohin das Geld geht und dass man das nachvollziehen kann. Kann man auch heute noch, man sieht bei uns zum Beispiel Finanzberichte auf der Webseite, wo genau steht, wie viel Geld haben wir verdient und an welche Baumpflanzprojekte ging das am Ende. Also solche Sachen einfach besser gemacht. Ich glaube auch einfach in den Gesprächen mit vielen Menschen dafür gesorgt, dass man uns das glaubt. Also natürlich, wenn man so eine Idee sieht wie eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt, da gibt's erstmal eine natürliche Skepsis, gerade in Deutschland, glaube ich, wo jeder sagt, ja, ihr macht euch doch nur die Taschen voll. Dann das führte letztendlich auch dazu, dass wir eben wirklich rechtlich verbindlich so gemacht haben, dass man gar kein Geld aus Ecosia herausnehmen kann. Also
ihr seid zum Purpose-Unternehmen, habt euch umgewandelt. Kannst du noch einen Satz dazu sagen? Was heißt denn das? Purpose sprechen ja alle von, aber was ist ein Purpose-Unternehmen?
Ja, also in unserem Fall bedeutet das, dass wir es rechtlich verbindlich so gelöst haben, also mehr oder weniger fast alle Anteile abgegeben haben an die Purpose-Stiftung. Und diese Stiftung sorgt dafür, dass wir nie Dividenden entnehmen können. Also alles Geld, was Ecosia generiert, muss letztendlich an Baumpflanzprojekte gehen und kann nicht irgendwie von mir oder jemand anderem entnommen werden. Sorgt auch dafür, dass das Unternehmen unverkäuflich ist. Also selbst wenn Google, Microsoft oder jemand anders morgen kommen würden und 1 Milliarde auf den Tisch legen würden, es wäre einfach nicht möglich, das Unternehmen zu verkaufen. Und natürlich auch, also Purpose auch da ja ein bisschen, der Unternehmenszweck ist halt auch festgeschrieben. Wir könnten jetzt nicht morgen sagen, der Unternehmenszweck ist, Ferraris für Christian zu kaufen. Damit hat man einfach meiner Meinung nach eine gewisse Verbindlichkeit geschaffen, die auch wichtig ist, wenn ich Ecosia-Nutzer wäre und Christian den Geschäftsführer nicht kennen würde, dann ich will ja vertrauen können. Und ich glaube, das haben wir damit erreicht.
Also der Kern war sozusagen eure Mission, glaubhaft und authentisch rüberzubringen und klarzumachen, wir meinen das ernst, was wir vorhaben. Das hat sozusagen schon so einen Reichweiteneffekt gebracht, meinst du?
Ich glaube, zu einem gewissen Grad hat das also auf jeden Fall das Fundament gelegt, was wir dann auch gemacht haben, also gerade als das Unternehmen dann ein bisschen größer war, also nach 3, 4 Jahren, 5 Jahren, haben wir auch wirklich mal in Werbung investiert. Also wir haben dann auch irgendwann angefangen, massiv Werbung auf Facebook zum Beispiel zu schalten. Nicht, weil wir Facebook so toll finden, sondern weil das einfach funktioniert hat. Wir haben 1 Euro reingesteckt und haben dann relativ schnell mehr als 1 Euro wieder rausbekommen, weil es uns gelungen ist, neue Nutzer zu akquirieren. Also das haben wir wirklich, da haben wir dann viele Hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen in Online-Werbung gesteckt, um zu skalieren. Was andere Startups auch machen, haben wir auch gemacht. Bei uns unter der Voraussetzung, dass es muss profitabel sein. Also es muss eben wirklich mehr als 1 Euro rauskommen, wenn ich 1 Euro reinstecke, weil sonst verbrennen wir mehr oder weniger Bäume.
Was war da der wirksamste Kanal oder ist? Ihr tut das ja auch aktuell noch. Das weist ja auch aus, dass ihr Geld im Marketing steckt. Auf welchen Kanälen und mit welchen Botschaften erreicht ihr eigentlich die meisten Leute?
Also ich glaube, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, lange war Facebook der wirksamste Kanal. Ich glaube generell für uns, Aktuell ist YouTube auch noch ein wichtiger Kanal oder Videowerbung generell, weil wir halt eine Story haben, die sich einfach besser emotional vermarkten lässt, wenn man also auch mal sehen kann, wie funktioniert denn so ein Baumpflanzprojekt oder mal die Leute dahinter sehen kann. Das heißt, das funktioniert für uns ziemlich gut. Ich glaube, die wichtigsten Kanäle für unser Wachstum sind aber auch einfach also organisches Social Media. Das heißt, wenn unsere Nutzer eben sehen, da hat Ecosia gerade Bäume gepflanzt oder hier hat irgendwie diese Familie in Ghana davon profitiert, dass Ecosia Bäume gepflanzt hat, dann ist das was, was man auch teilen kann. Und also von daher denke ich, organisch Social Media ist eigentlich letztendlich unser wichtigster Kanal, aber nicht bezahlt. Und ansonsten die üblichen Kanäle. Wir machen auch Werbung auf Google zum Beispiel, also im Google-Netzwerk. Also ich wünschte mir natürlich, wir müssten das nicht machen, aber ich glaube, es ist schwierig, ein Unternehmen zu skalieren, ein Online-Unternehmen, wenn man nicht mit diesen Plattformen zusammenarbeitet.
Man kommt nicht an denen vorbei, ne? Wie du sagst, ihr seid stark im Datenschutz, habt ihr eine Ahnung, wer sind denn eure Nutzer? Ist das so der klassisch grün ökologische Mainstream, der mit auf Ecosia setzt?
Ja, also ich denke tatsächlich, also grüner Mainstream trifft es ziemlich gut. Wir haben eine sehr, sehr junge Nutzerbasis. Wenn ich zum Beispiel zu einer Klimademo gehe und dann ein Ecosia-T-Shirt anhabe, dann rasten die Kinder da oft fast aus, weil das ist halt eine der wenigen Sachen, die man machen kann, wenn man irgendwie kein Geld hat und trotzdem klimaaktiv sein möchte. Dann ist das Wechseln der Suchmaschine was jeder, jedes Kind tatsächlich machen kann. Und das Schöne ist auch, dass die Kinder dann auf die Suchmaschine ihre Eltern auch noch mit ändern. Das heißt, so kriegen wir tatsächlich auch viele Nutzer. Leute, denen das Thema Klima wichtig ist, wir haben auch viele Leute natürlich, denen das Thema Datenschutz wichtig ist oder so eine gewisse, ich meine, wir zahlen auch Steuern, das ist auch nicht, also bei den anderen Suchmaschinen auch nicht unbedingt der Fall, so eine gewisse, erhöhter ethisch-moralischer Anspruch, Leute, die das gut finden, benutzen uns tendenziell lieber als die Wettbewerber.
Okay, aber wenn ihr habt ja einen Riesenhebel in der Hand, den ihr jetzt auch mal umlegen müsst und daran arbeitet ihr auch. Das kann man eigentlich ja nur, wenn man sozusagen die große Masse erreicht. Also Leute, denen Nachhaltigkeit und Klima jetzt vielleicht gar nicht so wichtig ist, die einfach eine gute Lösung wollen, unkomplizierte Suchmaschine und nichts dagegen haben, dabei nehmen wir ja auch noch was Gutes zu tun, ne?
Ich denke, also es gibt halt oft diesen, man weiß gar nicht, wie es Tipping Point auf Englisch, also diesen Punkt, wo sich Dinge dann mehr verbreiten. Und ich glaube, davon sind wir gar nicht mehr so weit weg. Dass mehr oder weniger in den Bekanntenkreis eigentlich jeder irgendwie Ecosia zumindest mal gehört oder benutzt hat. Und idealerweise, wenn es uns gelingt, das auch noch so zuzuspitzen, dass es eigentlich fast inakzeptabel wird, Google zu benutzen, weil ja Ecosia einfach so eine einfache, gute Möglichkeit ist, einfach was Gutes zu tun. Also dann schaffen wir es vielleicht in den Mainstream. Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen Weg. Also wir müssen schon noch vielleicht ein paar Prozent mehr Marktanteil uns mühsam gelingen und dann kommt dann vielleicht irgendwie diese Phase, wo es von alleine läuft.
Hey Harald, ich hätte da ein paar kurze Zwischenfragen. Geht auch ganz schnell. Was war der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Ich glaube, das war bei einer Reise nach Guatemala, wo ich einmal also für längere Zeit durch einen abgeholzten Regenwald gefahren bin und dann irgendwo auf so einem Maya-Tempel oben drauf saß und mal über einen Regenwald geguckt habe, der noch intakt war und dachte mir, wow, was machen wir Menschen mit unserem Planeten? Das war der Moment, wo ich mir dachte, wir müssen das anders machen.
Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Ich glaube, dass sich die Gesetzesvorgaben und Anreize so ändern werden, dass Unternehmen, die nachhaltiger handeln, Wettbewerbsvorteile am Ende haben. Und wenn man sich schon jetzt positioniert, kann man später davon profitieren. Wenn man jetzt Zeit vertrödelt, dann steht man später im Glück da.
Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
Es ist günstiger. Also insbesondere, wenn man mal die wirklichen Kosten sich anguckt, dann ist nachhaltiges Handeln immer günstiger, gesellschaftlich auf jeden Fall günstiger.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
Ich bin nicht Greta, Greta Thunberg, nicht perfekt. Ich fahre ab und zu mal Auto, einfach, also habe kein eigenes Auto, aber manchmal nehme ich mir einen Mietwagen. Ganz selten fliege ich auch mal, aber eigentlich fast gar nicht mehr. Ja, aber ich ab und zu mache ich mal Kompromisse. Aber ich würde schon sagen, ich bin trotzdem in den Top 5 der 5% der klimafreundlichsten Menschen in diesem Land.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
Also ich würde versuchen, eine globale CO2-Steuer einzuführen, die in beide Richtungen geht. Also nicht nur Leute, die Emissionen verursachen, müssen bezahlen, sondern auch Leute, die es schaffen, Reduktionen zu generieren, zum Beispiel durch Bäume pflanzen, bekommen auch Geld dafür. Ich glaube, dann können wir wirklich sagen, der Markt löst dieses Problem. Aktuell löst der Markt das Problem nicht, weil es keinen Markt gibt. Das wäre was ich global gern machen würde. Lokal, also in Deutschland würde ich sagen, dass wir einfach auf alle Äcker, also auf alle großen Landwirtschaftsflächen Baumstreifen pflanzen sollten. Da kann man weiter Landwirtschaft machen, aber alle 10, 20 Meter Baumstreifen hin, weil wir sonst wirklich Probleme haben werden mit den Dürren und Überschwemmungen in den nächsten 20 Jahren. Wenn man das nicht jetzt macht, dann kommen da große Probleme auf uns zu. Und es absorbiert massiv CO2. Bäume sind einfach super. Die sollten auch auf Feldern sein.
Kommen wir mal kurz zu dem, was ihr mit dem Geld, das ihr generiert, das sind, glaube ich, um die 30 Millionen Euro Umsatz im Jahr, wo ihr noch eure Kosten abzieht, wenn ich es richtig weiß, ne? Und was dann übrig bleibt, fließt in Baumpflanzen. Nun hat es ja in den letzten Jahren ein paar echt ziemliche heftige Skandale gegeben von Organisationen, die versprochen haben, eine Milliarde Bäume zu pflanzen oder die Bäume in Flächen gepflanzt haben, die dann beim nächsten Monsun überflutet waren und so weiter und so fort. Haben wir alle mitbekommen. Wie garantierst du uns, den Nutzern ja eigentlich, dass das, was ihr macht, dass es bei euch anders läuft?
Ja, also ich glaube, es ist auch wichtig hervorzuheben, dass Baumpflanzen gerade in Entwicklungsländern also auch mal schiefgehen kann. Also das ist, da finde ich jetzt, also das...
Warum? Was passiert da?
Also ich meine oft Wetter, also es ist natürlich, Wetter ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben in einigen Projekten Bäume gepflanzt und dann hat es auf einmal 2 Jahre lang gar nicht mehr geregnet. Da sterben die natürlich ab. Oder also auch so eine Überschwemmung kann natürlich vorkommen. Ich glaube, das Wichtige ist nur, dass man nicht die gepflanzten Bäume zählt, sondern die überlebenden Bäume. Das machen wir und das ist...
Nach wie vielen Jahren, ganz kurz?
Also wir zählen eigentlich nur einen Baum als gepflanzt, wenn er wirklich 3 Jahre zumindest mal überlebt hat. Also irgendwann muss man sagen, jetzt zählen wir ihn mal, weil man kann halt nicht in die ewige Zukunft warten. Aber also ein Baum, der 3 Jahre überlebt hat, da ist relativ hohe Chance, dass danach auch weitergeht.
Wie hilft das denn? Ich meine, du reist wahrscheinlich nicht von Baum zu Baum und zählst nach 3 Jahren nach. Wie geht's dir, oder?
Ja, also genau, wir haben ein Team dafür, unser Baumpflanzteam, und wir haben das auch, also wir haben einen Chief Tree Planting Officer bei Ecosia tatsächlich, also das ist auch bei uns auf der höchsten Ebene angesetzt. Und die verwenden verschiedene Methoden. Ich glaube, die wichtigste Methode ist da tatsächlich, das Design des Baumpflanzprojektes muss so sein, dass die Leute vor Ort die Bäume auch wirklich wollen und wertschätzen. Weil sonst werden sie halt einfach irgendwann wieder abgeholzt. Also es gibt ja oft einen Grund, warum die Bäume verschwunden sind, und wenn man diesen Grund nicht löst, dann macht es auch keinen Sinn, einfach stupide neue Bäume zu pflanzen. Also das ist die wichtigste Komponente eigentlich. Dann, was wir dann machen, ist natürlich auch einfach kontrollieren. Das heißt, wir fahren tatsächlich manchmal vor Ort. Wir haben unsere Baumpflanzpartner, haben von uns, kriegen also eine App auf ihr Handy und müssen dann rumlaufen, Fotos machen tatsächlich und hochladen, dass wir gucken können, wurden die gepflanzt, die Bäume, sind die noch im Leben und so weiter. Dann haben wir auch, machen wir Kontrolle über Satellitenbilder, also das, und tatsächlich auch manchmal schicken wir Leute hin aus dem Land für Stichproben. Also das, wir wissen von jedem Baum, den wir haben, tatsächlich die Geokoordinaten.
Krass.
Und das, also jetzt nicht von jedem Einzelnen, aber wir wissen, auf dieser Fläche mit 5 Hektar stehen ungefähr, 10.000 Bäume. Also das, und dann kann man auch nachprüfen, und was wir dann eben machen, wenn sich ein Projekt schlechter entwickelt hat, dann nehmen wir das vom Baumzähler wieder weg. Also, oder wenn was besser gelaufen ist, dann schreiben wir es auch hinzu, kann ja auch gut vorkommen.
Das heißt, diese 170 Millionen, die wir jetzt gerade auf eurer Website sehen, das sind Bäume, die bereits 3 Jahre wachsen.
Ja, genau. Oder die, mindestens, von denen wir aktuell davon ausgehen, dass sie 3 Jahre wachsen werden. Aber wenn daran was schief geht, dann machen wir später die Korrektur.
Alles klar.
Also auf jeden Fall finanzierte Bäume, die voraussichtlich am Leben sein werden. Und wenn was passieren sollte, dann, ja. Also wir mussten noch nie den Zähler runter, also wirklich runtersetzen, ne? Aber wir haben manchmal die Geschwindigkeit ein bisschen runtergedreht. Also wir haben immer so einen kleinen Puffer und dann die Geschwindigkeit runtergedreht, wenn wir gemerkt haben, oh, hier sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Burkina Faso wegen ausbleibendem Regen irgendwie, das sind Millionen Bäume, haben es nicht geschafft oder sowas. Also das ist einfach, ich glaube, vorsichtig zu sein, was man nach außen hin verspricht und dann tatsächlich ehrlich zu gucken, was kommt denn am Ende bei dem Baumpflanzprojekt raus und wirklich nur lebende Bäume zu zählen, weil das Baumpflanzen an sich ist halt eigentlich eine leere Aktivität. Also wenn da am Ende keine lebenden Bäume rauskommen, kann man es auch sein lassen.
Was war die größte Panne, die ihr bisher erlebt habt, ganz ehrlich?
Größte Panne, ich überlege. Also wir hatten vor einem Jahr, hatten wir zum Beispiel in Madagaskar, da gab es einen großen Zyklon, der hat ein paar Millionen Bäume mitgenommen. Das war
schade.
Also da haben wir, das war eines unserer der Länder, wo wir die meisten Bäume gepflanzt haben. Aber gut, da gibt's jetzt einen Blogpost drüber, da schreiben wir, wie das gekommen ist und die Bäume sind weg vom Baumzähler wieder. Teilweise kannst du das nachpflanzen, aber teilweise musst du eben auch anerkennen, in dieser Region können wir nicht Bäume pflanzen oder zumindest so nah an der Küste nicht oder sowas, weil sie dann wieder verschwinden. Sowas passiert, dann gab es bei ein oder zwei Organisationen, mit denen wir jetzt nicht mehr zusammenarbeiten, auch so Transparenzprobleme, wo dann irgendwo Geld verschwunden ist und dann sagst du dann, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Sowas passiert, glaube ich. Ansonsten, es geht halt immer irgendwas schief. Tatsächlich, das ist jetzt, klingt vielleicht ein bisschen negativ, aber wenn man versucht, in Afrika irgendwie Bäume zu pflanzen, irgendwas ist immer, würde ich sagen, und da muss man einfach mit umgehen.
Der Spruch kommt mir bekannt vor, gilt auch für mein Leben. Sieht ja mittlerweile wahnsinnig viele Anbieter für Baumpflanzaktionen. Ganz naive Laienfrage. Wird dann nicht langsam eigentlich der Platz weg oder knapp für Baumpflanzen oder schreitet die Verwüstung so voran und die Abholzung, dass eigentlich mehr Fläche vorhanden ist, als man bepflanzen kann?
Ja, also wir haben mal grob, wir haben etwa 3 Billionen Bäume auf unserer Erde. Und also unsere 170 Millionen, also Billionen sind ja 1000 Milliarden, da ist noch einiges an Luft. Und tatsächlich ungefähr 1 Billion verloren. Also wir haben nochmal so tatsächlich Platz oder wir sollten etwa 1 Billion Bäume zusätzlich pflanzen. Da ist tatsächlich noch eine ganze Menge Luft. Und es gibt auf jeden Fall genug Platz, weil auch viele, also oft lässt sich die Landnutzung kombinieren. Das heißt, du kannst sogar Landwirtschaft mit Bäumen kombinieren, ohne dass jetzt Produktivitätsausfall stattfinden würde. Wir sind noch sehr, sehr, sehr weit weg davon, dass irgendwie keine Fläche mehr da ist. Tatsächlich ist es aber so, das haben wir auch gemerkt, dass jetzt irgendwie Bäume pflanzen so ein bisschen Trendthema geworden ist und wenn dann größere Unternehmen aufspringen wie Mastercard zum Beispiel hat jetzt versprochen, 100 Millionen Bäume zu pflanzen, dann gibt's halt nicht so viele Anbieter und dann steigt der Preis und die anderen, also andere Unternehmen, die haben auch vielleicht nicht dieselbe Rigorosität, ist das ein deutsches Wort, weiß nicht.
Konsequenz,
so. Genau. Also die gehen nicht mit derselben Disziplin ran und fragen dann auch nach, wo sind die Bäume und da kann ich die mal sehen und so weiter. Das heißt, teilweise merken wir dann, dass die Organisation, mit denen wir zusammenarbeiten, lieber zu einem höheren Preis an einen weniger pingeligen Kunden verkaufen.
Das auch passiert da Marktwirtschaft schon. Sozusagen.
So, genau so ist das dann.
Du warst ja neulich zu Gast in einem Sustainability Update Interview von Strichpunkt Design. Hast da etwas gesagt, was ich sehr interessant fand. Du behauptest, dass oder hast vorausgesagt, dass in Zukunft Unternehmen statt an Parametern wie Gewinn oder Bruttoinlandsprodukt für ein Land sie eher daran gemessen werden, wie viel sie zum Wohlergehen unseres Planeten und seiner Bewohner beitragen. Und du hast noch gesagt, wer dies früher erkennt und nachhandelt, hat einen Wettbewerbsvorteil. Das möchte man ja gerne glauben. Also wenn man sich jetzt in der Welt umguckt, sieht es überhaupt nicht danach aus, oder? Ich kann ja aktuell wahnsinnig viel Geld mit fossilen Energien verdienen. Im letzten Jahr wurde so, glaube ich, so viel verdient wie seit langem nicht mehr. Also das scheint dem, was du da voraussagst, total zu widersprechen, oder?
Ja. Also das ist auch, ich glaube, da braucht es noch eine ganz schöne Transformation in der Gesellschaft, bis wir da hinkommen. Ich glaube aber immer noch, dass wir das am Ende, also dass wir da hinkommen müssen. Wenn wir das nicht schaffen, vermute ich mal, könnte es einfach sein, dass wir als Menschheit nicht das 21. Jahrhundert überleben. Also wenn wir weiter nur noch auf den eigenen Gewinn, koste es, was es wolle, aus sind, dann werden wir einfach unseren Planeten in dem Maße zerstören, dass wir als Menschheit nicht mehr darauf leben können oder nur noch ein geringer Prozentteil. Und meine Hoffnung ist einfach, dass wir Erfolg neu definieren und hoffentlich auch irgendwann die Finanzmärkte Erfolg neu definieren. Ich glaube, da braucht es insbesondere auch irgendwann mal Regierungen, die sagen, das ist jetzt Erfolg und wer eben dazu beiträgt, dass unser Planet zerstört wird, muss dafür bezahlen und wer dazu beiträgt, dass der Planet repariert wird, kriegt Geld. Wir haben also tatsächlich noch sehr viele falsche Anreizsysteme. Aktuell wird man nicht bestraft, wenn man den Planeten zerstört. Man bekommt auch nichts dafür, wenn man was Gutes tut. Man bekommt nichts dafür, wenn man Umweltstandards übererfüllt, sondern man ist eher so ein bisschen der Dumme. Wir kriegen auch dafür, dass wir Bäume pflanzen, kein Geld von irgendjemandem. Also, obwohl wir im Unternehmen sind, was schon Millionen von Tonnen CO2 aus der Atmosphäre geholt hat. Ich denke halt, also gerade wenn man sich anguckt, was mit der Klimakrise auf uns zukommt, wir müssen als Menschheit komplett unser Denken und Handeln ändern. Und ein Wirtschaftssystem, was so funktioniert, also ein destruktives Wirtschaftssystem, was wir aktuell haben, funktioniert einfach nicht mit dem 21. Jahrhundert zusammen. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch, dass gerade Energiekrise und Ukraine-Krieg vielleicht Prioritäten mal wieder so ein bisschen verschoben haben, dass jetzt wieder jeder auf sein eigenes guckt. Aber letztendlich müssen wir das als globale Gesellschaft hinkriegen. Ich hab manchmal sogar, also ist jetzt eher so ironisch, aber den Eindruck, dass da vielleicht irgendeine außerirdische Spezies sich das aus der Distanz anguckt und sich fragt, schafft die Menschheit es irgendwie auf dem eigenen Planeten zumindest mal zurechtzukommen, ohne das eigene Zuhause weiter zu zerstören. Und nur wenn das so ist, dann sind wir halt eine Spezies, die es wert ist, vielleicht auch andere Planeten zu erkunden. Also jetzt mal so 100, 200 Jahre weiter gedacht. Wenn wir das nicht hinkriegen, haben wir einfach dann, also wir sind ja jetzt schon an den Grenzen, an den planetaren Grenzen und wir springen in einigen Jahren oder Jahrzehnten wirklich da über die Klippe als Gesellschaft, als globale Gesellschaft, wenn wir nicht komplett umsteuern. Das heißt, es muss kommen. Ich weiß nicht wie, aber es muss kommen.
Nun gibt es ja reihenweise Unternehmen, die versprechen, gut, manche erst 2030, 2040, 2050 klimaneutral zu sein. Ist das ein Hoffnungszeichen für dich?
Ja, also ich kann tatsächlich mit dem Wort klimaneutral und Nachhaltigkeit sehr, sehr wenig anfangen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Augenwischerei.
Warum?
Also wie gesagt, für mich eigentlich, ich find es toll, was Greta Thunberg gesagt hat, unser Haus brennt und wir müssen so handeln, als würde unser Haus brennen. Und jetzt mal auf dieses Bild übersetzt, klimaneutral bedeutet eigentlich, dass man einfach kein zusätzliches Öl aufs brennende Haus schüttet. Das ist aber viel zu wenig, wir müssen ja das Haus löschen. Und gerade Menschen, Unternehmen oder auch Staaten, die sehr, sehr viel Geld haben, sehr viel Ressourcen zur Verfügung haben, könnten eigentlich viel mehr tun, als einfach nur kein Öl aus Feuer zu schütten. Die könnten eine große Feuerwehr bereitstellen und das Ganze löschen. Also Milliardäre, die wirklich viel Geld auf dem Konto haben und nicht wissen, was sie damit tun sollen, könnten viele, viele Baumpflanzprojekte finanzieren, mehr als wir das jemals könnten. Oder große Tech-Konzerne, die hunderte Milliarden Euro auf dem Konto haben, könnten die gesamte, also unseren Planeten wieder aufforsten und die Energietransformation zu erneuerbaren Energien finanzieren und hätten immer noch Geld übrig. Also da, und Norwegen zum Beispiel hat auch hunderte Milliarden einfach so rumliegen. Das könnte alles eingesetzt werden, um wirklich Tempo reinzubringen in diese Transformation, die wir brauchen. Und ich messe eigentlich Unternehmen oder auch Staaten oder auch Einzelpersonen daran, wenn man guckt, was könntest du denn maximal machen? Und CO2-Neutralität ist selten das Maximum. Also das ist so ein bisschen, ja, okay, dann habe ich mich vielleicht reingewaschen und dann bin ich nicht mehr wirklich angreifbar. Aber für mich ist das eigentlich eher so ein Minimalprinzip, also diese Klimaneutralität oder Nachhaltigkeit. Wir geben alles, was wir können, um die Klimakrise zu lösen, während viele andere Unternehmen eben irgendwie das Minimum tun, um nicht angreifbar zu sein. Und
komplett anderer Ansatz.
Ja, es ist eine komplett unterschiedliche DNA und ganz anderes Denken.
Du hast schon erwähnt, damit kommen wir auch langsam schon zum Schluss. Ihr habt euch umgewandelt in ein Purpose-Unternehmen, inspiriert, glaube ich, durch einen Brand 1-Artikel über ein Purpose-Unternehmen. mal für uns alle. Das bedeutet, dass du als Gründer eines Tages, wenn du aus Altersgründen oder Krankheit oder auch immer eines Tages das Unternehmen verlässt, tust es ohne einen Cent in der Tasche. Du kriegst vielleicht noch eine Packung Halbbitter. Aber das war's dann, oder?
Genau, das war's. Also ich bekomme einen Nominalbetrag von 50 Euro, glaube ich. Also null stimmt nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht viel. Es ist nahe null. Tatsächlich habe ich das aber auch bewusst entschieden. Also mir geht es nicht darum, aus dem Unternehmen Geld rauszuholen. Ich möchte, während ich arbeite, ein normales Gehalt bekommen. Das finde ich fair. Also marktübliches Gehalt. Ich möchte auch nicht, dass sich irgendjemand später damit die Taschen voll machen kann. Also das finde ich, das würde einfach nicht passen. Das würde Ecosia nicht rund machen. Letztendlich sind es ja die Nutzer, die das Geld generieren, mit dem wir Bäume pflanzen. Und es wäre komisch, wenn sich da jemand dran bereichern würde. Oder wenn jemand sagen würde, ja, jetzt geben wir halt nur 50% vom Gewinn fürs Klima, aber die anderen 50%, die stecken wir in die eigene Tasche. Also mir ist bewusst, dass 99% der Unternehmen also aktuell so funktionieren. Aber für mich passt das einfach nicht. Also und es macht es auch tatsächlich leichter, den Staffelstab irgendwann zu übergeben, wenn ich nicht irgendwie den Höchstbietenden mehr aussuchen muss, sondern einfach nur die Person aussuchen kann, die am besten geeignet ist und auch sicherstellen kann, dass diese Person sich nicht persönlich bereichern kann. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Komponente und ich hoffe auch, dass das in Zukunft bei mehr und mehr Unternehmen diese Struktur zumindest mal eine Option sein wird. Also mir ist das öfter passiert, wenn ich irgendwie im Bio-Lebensmittelbereich eine Marke unterstützt habe und dann irgendwie höre, dass sie auf einmal an Nestle oder Unilever verkauft werden, wo ich mir denke, na toll, wofür habe ich euch jetzt von Anfang an unterstützt und zahle irgendwie jedes Mal 50 Cent mehr, nur weil ich an eure Mission glaube und am Ende, naja, macht ihr Kasse. Das passt für mich einfach nicht zusammen. Deswegen ist dieses Modell, glaube ich, so zukunftsweisend.
Moment mal, eine kurze Zusammenfassung, was wir bisher gehört haben.
Merkenswert scheinen mir aus dem Gespräch mit Christian Kroll bislang vor allem drei Begriffe. Impact, Konsequenz und Kontinuität. Impact bedeutet unterm Strich, dass die Firma Ecosia sich selbst gehört. Also sie kann weder verkauft noch von Investoren gemolken werden. Gründer Christian Kroll verzichtet damit zwar auf ein potenzielles Millionenvermögen, gewinnt mit diesem Purpose aber etwas Unbezahlbares, nämlich das Vertrauen von Mitarbeitenden und Kundinnen. Und Konsequenz heißt, dass Christians Firma sich nicht einfach irgendwelche lauwarmen Klimaziele gesetzt hat, sondern die Mission gesteckt, deutlich mehr CO2 aus der Atmosphäre zu holen, als die Firma und ihre Dienstleistung hineinblasen. Diese Mission erfüllt Ecosia jetzt Jahr für Jahr. Und was die Kontinuität betrifft, Ecosia zieht all das konsequent durch, und zwar seit Jahren. Und sorgt damit automatisch dafür, dass sich die Markenbotschaft verbreitet wie ein extrem ansteckender Virus. Für das Jahr 2030 peilt Gründer Christian Kroll bereits einen Marktanteil von stattlichen 10% an und damit enorm steigende Gewinne, die natürlich wiederum ausschließlich für Baumpflanzung verwendet werden sollen. Im Idealfall entsteht so ein sich selbst verstärkender Effekt. Ein schlüssiges Geschäftsmodell, ein überzeugendes Narrativ und eine Kundschaft, die kontinuierlich größer wird. Von diesem Tipping Point, sagt Christian, sei Ecosia gar nicht mehr so weit entfernt. Wir dürfen also gespannt sein, wie es weitergeht mit der baumpflanzenden Suchmaschine.
Google befürchtet angeblich und vielleicht zu Recht, dass die klassische Suchmaschine eben durch Chat-KI abgelöst werden könnte, die einfach Informationen aggregieren, das schneller und umfassender als die Suchmaschine es machen kann. Das hört man von Google. Wie ist es bei euch? Seid ihr auch schon im Panikmodus?
Also ich glaube, Panik ist das bei uns gar nicht so sehr, sondern vielleicht sogar Hoffnung, dass man da so ein paar Sachen, also dass wir technologisch ein bisschen aufholen oder sogar in einigen Bereichen Innovationen machen können, die Google gar nicht so mitziehen kann oder nicht vielleicht nicht vorhergesehen hat. Also ich finde das eigentlich eher gut, was sich da gerade tut. Wir können natürlich jetzt nicht zig Millionen in Forschung und Entwicklung stecken, wie das zum Beispiel Microsoft kann. Aber wir haben auch einige Projekte gerade, wo wir gucken, was wir mit KI und Suche, wie man das gut miteinander kombinieren kann. Ich glaube, dass was auch interessant ist, Google hatte ja diese Technologien schon fast 10 Jahre. Und sie haben also dieses typische Dilemma, dass sie als Marktführer sich natürlich nicht ihr
Geschäft abgraben lassen.
Cash-Cow schlachten wollten, haben sie da einfach nicht wirklich die Innovation vorangebracht, die man hätte voranbringen können. Also die Idee, dass Suchergebnisse komplett zusammengefasst und aggregiert werden und dann meine Frage direkt beantwortet wird, die hatten Leute bei Google schon vor 10 Jahren, aber sie haben es halt nicht vorangebracht, weil Google von den Werbeanzeigen abhängt. Und vielleicht können wir da einfach das anders angehen. Also vielleicht sind unsere Nutzer sogar bereit, gegen einen kleinen Obolus, monatlichen Obolus irgendwie eine werbefreie Suchmaschine zu verwenden, die die Antworten einfach direkt präsentiert, statt nur Suchergebnisse. Also ich glaube, da wird sich eine ganze Menge tun. Wir müssen nicht unbedingt die Ersten sein, die jetzt irgendwie technologisch vorangehen. Aber wir können, glaube ich, ein paar neue Dinge ausprobieren und mal gucken, was wir haben ja auch eine tolle Nutzerschaft, die uns dann vielleicht auch bei solchen technologischen Sprüngen unterstützt. Schauen wir mal.
Also keine Panik bei Ecosia. Letzte Frage, wofür steht euer Name eigentlich? Wo kommt der her?
Ich habe so ein bisschen dieses Eco wie Eco-Friendly. Da kam der eine Teil her und das Sia für mich, ich habe so ein bisschen an Utopia dann gedacht in diesem, also so eine Utopie, aber eine ökologische Utopie. Also für mich ist das eigentlich, bedeutet der Name so eine Welt, in der der Planet wieder wirklich ein funktionierendes Ökosystem ist. Also in dem wir es als Menschen geschafft haben, von einem destruktiven Modell zu einem regenerativen Modell zu kommen und wirklich ökologisch kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen. Also so eine Öko-Utopie-Welt, zu der ich gerne beitragen würde. So kam das. Fairerweise muss man aber auch sagen, der Domainname war frei und wir hatten nicht viel Geld, irgendwie andere Domains zu kaufen. Das heißt, vor 10 Jahren oder vor 13 Jahren war das eine günstige Lösung, einen guten Namen zu finden.
Wir waren jung und brauchten den Namen. Okay, genau, verstanden. Ja. Wir haben angefangen mit dem Größenwahn gegen Google anzutreten, einen Supermonopolisten. Wenn wir dich nochmal zu Größenwahn einladen dürfen, wo steht Ecosia in 5 oder 10 Jahren bei Marktanteil und bei der Bedeutung?
Ja, ich glaube, es gibt keinen Grund, dass wir nicht, vielleicht 10% Marktanteil erreichen könnten. Und mit 1%, wie gesagt, kann man viele Millionen Bäume pflanzen, mit 10% kann man viele Milliarden Bäume pflanzen. Also es geht mir jetzt nicht mal so sehr um Marktanteil an sich, sondern einfach um das, was wir tun können. Also mit 10% Marktanteil können wir halt wirklich systematische Veränderungen in unserem Gesellschaft- und Wirtschaftssystem erreichen. Und deswegen habe ich diesen Anspruch, dass wir eben noch massiv wachsen. Und wäre toll, wenn das in 5 oder 10 Jahren der Fall sein würde.
Christian, wir wollen euren Weg wohlwollend begleiten und hoffen, dass ihr schnell weiter nach vorne kommt, auch über den Ökomainstream hinaus. Vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Dankeschön.
Die Suchmaschine Ecosia ist eine geniale Option für Menschen, die tagtäglich mit geringem Aufwand ein Stück Klima retten wollen. Aber wie holt man diejenigen vom Sofa, die bislang noch untätig sind? Das weiß kaum jemand besser als Lars Jessen, einer der erfolgreichsten deutschen Kino- und TV-Regisseure. Für das Erste hat Jessen kürzlich eine 6-teilige Serie mit Anke Engelke und Bjarne Mädel über Menschen gedreht, die Klimakrise und Co. einfach mal anpacken. Ihr Titel lautet »Wir können auch anders«. Und das könnt ihr auch, nämlich wenn ihr bei der nächsten Folge der Sustainable Brand Stories mit Lars Jessen reinhört. Aber Vorsicht, die Folge kann zu Optimismus führen. Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.